Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner.
Herzlich willkommen bei den WM-Thekenphilosophen, bei Thomas Wagner und meiner Wenigkeit. Mein Name ist Ralf Friedrichs. Wir wollen wieder über die Fußball-Weltmeisterschaften reden. Und dieses Jahr sind wir im Jahr 1986 angelangt. Die neue deutsche Welle war langsam vorbei. Aber es ging dann so richtig ab, fußballerisch, nämlich in Kolumbien hätte es stattfinden sollen. Lieber Thomas, erstmal herzlich willkommen.
Hallo, und ich sag Mexiko, mi
amor. Mi amor. Jetzt müsste ich eigentlich noch den Peter Alexander Schmalz ein bisschen reinsetzen in die Stimme, weil der war damals sozusagen derjenige, der es eigentlich gesungen hat. Die deutsche Nationalmannschaft hat dazu mitgesungen. Ich denke, das ist ein wunderbarer Anlass, um vielleicht mal über die großen Erfolge der deutschen Nationalmannschaft im Gesangsbereich zu sprechen. Also 86, Mexiko, mi amor, da gibt es ja auch dieses schöne Video, wo Toni Schumacher daher die Trompete bläst, so zum Playback. Herrlich, ne?
Wahnsinn. Also du hattest es übrigens gesagt, 86 sollte Kolumbien eigentlich ausrichten.
Richtig.
Es gab große innenpolitische Probleme und letztlich wurde Kolumbien das Ganze entzogen.
Ja.
Es lief dann auf ein Duell Mexiko gegen die USA hinaus, aber Mexiko hat das Ganze dann bekommen. Ja, und wie du sagst, also wir wollten eigentlich letztes Mal schon drüber reden. Es gab ja große Gesangeserfolge, beginnend, was sind das für ein Wort? Ab 78.
Ja, eigentlich sogar schon 74 mit Fußball ist unser Leben.
Ja, ne? So, aber der erste richtige Durchbruch war dann 78.
Ne? Genau, das war 78 dann natürlich mit Udo Jürgens gemeinsam.
Ganz genau.
Das war Buenos Dias Argentina. Es gibt ja böse Stimmen und sagen, das war das Beste, was diese Nationalmannschaft da geleistet hat. Das ist natürlich übertrieben, weil das haben wir ja auch hier schon dargelegt, dass da durchaus auch gute Leistungen dabei waren. Aber das Lied war eigentlich schön.
Absolut, absolut.
Dann kam 82, da war dann Michael Schanze.
Michael Schanze, ganz genau.
Derjenige, der dem ganzen
Das Geilste ist immer, wenn du dann die Aufnahmen siehst, wenn die gesungen haben, wie die sich dann gegenseitig angucken, die Nationalmannschaft.
Ja, ja.
Sensationell.
Ja, und das wurde dann 86 dann nochmal gekrönt durch das eben bereits erwähnte Mexiko, Mi Amor. Und 90 waren wir alle über dem Brenner. Also es wurde dann, ich glaube, 94 haben sie danach aufgehört.
Ja, 94 ne? haben sie noch eins gemacht.
Ja,
ich glaube, 98 haben sie auch. Ja, genau.
Ja, 94 mit dem unvergessenen Birdie Vogts. Okay, das war Stefan Raab, aber das ist eine andere Geschichte. Man merkt also auch, die Zeiten ändern sich eben. Ne, so, und dann auch anhand der Songs. Später waren es die Village People da, 94. Aber jetzt verlassen wir auch den musikalischen Bereich und kümmern uns mal wieder um das eigentlich Sportliche. Kolumbien war es halt nicht. Mexiko hatte noch die ganzen Stadien von 1970 noch relativ modern parat stehen. Also hat man es in Mexiko gemacht und ohne die Holländer. Ohne Holland fahren wir zur WM. In dem Fall sind sie in der Relegation an Belgien gescheitert.
Ganz genau, ja.
Da, schade.
Ne? Weil die auch ein Riesenturnier gespielt haben nachher dann.
Oh ja. Ne? Ja. Also das
hochdramatisch, ja.
Hochdramatisch. Und aber die Holländer, ich weiß noch, da gab es vor der WM noch ein Testspiel gegen eine Mannschaft, die sich nicht qualifiziert hat. Und das waren halt die Holländer. Das haben die Deutschen 4-1 gewonnen.
Ja.
Das ging richtig ab. Also es war ein richtig schönes Spiel. Und Ruud Gullit schon dabei. Also,
absolut. Ja, in Dortmund, glaube ich, war es oder sowas.
Ich glaube, das war in Dortmund.
Ja, genau. Übrigens, für mich der kurioseste Name eines WM-Spielortes überhaupt in Mexiko, Nezahualcóyotl.
Ja.
Also ich glaube, wir haben in Querétaro gespielt und das war ja damals der Gruppenkopf bekam ein Stadion zugelost und die anderen untereinander haben dann in einem zweiten Stadion gespielt. Also wir in Querétaro und ich glaube, Nezahualcóyotl war bei uns der zweite Spiel auch.
Dass du diesen Namen überhaupt aussprechen kannst.
Also, ich habe mich ja vorbereitet. Ne?
Hör mal, das ist ja der Hammer. Also da kann ich nicht mithalten. Ich kann nur sagen, dass wir damals unter dem neuen Teamchef, weil wir hatten ja keinen Bundestrainer mehr, sondern einen Teamchef, Franz Beckenbauer, der nach der verkorksten 84er Europameisterschaft dann der Nachfolger auf freundlichen Druck der Bild-Zeitung, war dann Franz Beckenbauer der Nachfolger und er hat den ältesten WM-Kader, den es damals gab, berufen. Der war 28,37 Jahre im Schnitt.
Ja, und er hat ja selber irgendwann dann noch gesagt, im Nachhinein, das ist ein typischer Franz Beckenbauer-Spruch, die größte Sensation war für mich 86, ich habe mich mit 7 Vorstoppern ins Finale getreten. Das stimmt übrigens
das
auch
ist
nicht.
Quatsch,
das ist totaler Quatsch.
Ja.
Ich finde, das ist ein Kader von ganz gestandenen Spielern. Und eins muss man auch mal sagen, viele hatten im Vorfeld dieser WM wahnsinnige Angst vor der Höhe und der Hitze.
Ja.
Das hatten wir auch 70 schon besprochen. Und da war dieser berühmte Dr. Leeson, dieser Internist, der hat die Mannschaft so fit gemacht. Und ich habe wirklich mit vielen Spielern gesprochen über dieses Turnier. Also die haben gesagt, man hat sich warm gemacht Oder man saß nur auf der Bank. Es waren mittags teilweise 52 Grad auf dem Platz.
Wow.
Man hatte wirklich die Suppe in den Schuhen stehen. Unfassbar. Und diese Mannschaft konnte aber tatsächlich, die haben dann den Halbfinaleinzug gegen Frankreich oder den Finaleinzug nach dem Sieg gegen Frankreich, müssen die mit so viel Tequila gefeiert haben. Also vor allem Berthold und Breme, die müssen sich da richtig schön einen gegeben haben. Ja. Und die Mannschaft war ja trotzdem fit, wie auch dieses wahnsinnige Finale gezeigt hat.
Ja.
Also das war schon eine richtig charakterstarke Mannschaft, wo auch nicht alles gestimmt hat, aber die sich nach außen hin auf jeden Fall besser präsentiert hat als 82, was wir ja, letztes Mal besprochen haben. Ne?
Die Qualifikation verlief ordentlich, jetzt ohne, sage ich mal, dass man sagen muss, ich weiß noch einen Moment, zentral in Erinnerung geblieben ist, als Uwe Rahn bei seiner Einwechslung hier in Köln in
Schweden, ne,
gegen Schweden dann direkt das Tor gemacht hat. Ja. Ne, und Franz Beckenbauer kopfschüttelnd über also dem Motto, ja, unglaublich. Ne,
das war übrigens das letzte Turnier dann auch. Also Franz hat ja selber gesagt, er hat 86 viele Fehler gemacht.
Ja.
Und die Journalisten mit der Mannschaft im Hotel gewohnt.
Ja,
das muss man sich heute mal vorstellen.
Ja, da hat natürlich auch der Franz dann oft für den einen oder anderen kleinen Skandal gesorgt, hat er dann auch dann, glaube ich, so einen mexikanischen Journalisten da beleidigt und so. Also die Deutschen, die normalerweise, und gerade Franz Beckenbauer durch die WM 70, da haben wir darüber gesprochen, waren ja sehr beliebt eigentlich,
genau,
in Mexiko.
Genau.
Und das hat so ein bisschen für
Verständnis gesorgt. Also er hat gesagt, er war eigentlich mit dieser Aufgabe, er war nicht darauf vorbereitet, er war auch ein Stück weit eigentlich überfordert mit allem, was du machen musst. Und er hat immer befürchtet, ich scheide hier früh aus und seine Nerven müssen bis zum Anschlag gespannt gewesen.
Also als der 84 der Trainer oder Teamchef wurde, da musste er hinterher gesagt haben, Gott, oh Gott, oh Gott, wie konnte ich mich dazu drüber reden lassen? Der kannte ja noch nicht mal die Spieler, der kannte kaum noch einen. Ja, also der hat sich da erstmal reinfuchsen müssen, mit welchen Spielern kann
trotzdem,
ich überhaupt arbeiten.
Trotzdem muss man sagen, es wird ja heute, wird ja immer ein bisschen darauf reduziert, das Glückskind des deutschen Fußballs, alles was er anfasst.
Nee, er war
schon ein sehr akribischer Arbeiter, der sich nächtelang Videokassetten von anderen angeguckt hat und so. Also das wird ihm nicht gerecht.
Ja. Und Querétaro, da sollte man vielleicht auch 2-3 Worte verlieren, aber das ist schon aller Ehren wert, was die Deutschen dann da, auch die Delegation unter Egidius Braun,
genau,
dann da gemacht hat, die Mexiko-Hilfe, die heute noch existent ist. Also da muss man schon sagen, haben sie schon was hinterlassen.
Ja, klar. Also Deutschland und Mexiko, das ist wirklich ein sehr gutes, auch was sie da machen, das sind nicht nur aufgeblasene PR-Aktionen, sondern wirklich nachhaltig.
Sie hatten dann im ersten Spiel Uruguay und das war der 4. Juni, hat meine Mutter Geburtstag, deswegen weiß ich das. Und die arme Frau musste sich jedes Mal bei der Weltmeisterschaften dann deutsche Fußballspiele angucken an ihrem Geburtstag. Und dann schießt Antonio Alzamendi nach einem großen Matthäus-Fehler dieses erste Tor. Und
dieser Name ist mir auch...
Ja, den habe ich nicht vergessen. Komisch, ne?
Wahnsinn.
Manche Sachen muss ich googeln, ja, aber das, ne? Also allein schon die Alliteration Antonio Alzamendi. Ne?
Ja, und wir hatten ja, muss man sagen, und das war ja dann gegen die Urus. Also wenn mal Urus hat spielen sehen, wenn sie, sagen wir mal, einigermaßen gut sind, sortiert... gegen diese Abwehr anzulaufen.
Wie hieß nochmal dieser Mittelfeldspieler, der als große Sensation...
Enzo Francescoli.
Von River Plate. Das haben wir beim letzten Mal besprochen. Den hatte man nie gesehen, aber man hatte Wunderdinge von ihm
gehört. Genau. Ja, der war ja galt so, als man hat gesagt, das ist der Einzige, der so Maradona und Zico so ranreicht und sowas wieder. Und es war eigentlich, muss man sagen, du weißt, ich liebe Uruguay.
Ja.
Auch die Fußballhistorie, das war eigentlich eine richtig schöne Metzgertruppe, die dir da aufgeboten hatten. Diogo hieß so ein beinharter Abwehrspieler. Und die haben ja auch übrigens die schnellste rote Karte, glaube ich, in diesem Turnier in der Geschichte bekommen. Batista nach 55 Sekunden gegen die Schotten hat er einen umgemäht.
War das nicht so ein Bärtiger, so ein richtig Furchteinflößender? Oder verwechsel ich den? Batista, ja. Nee, das war, glaube ich, es gab mal einen Argentinier, der auch
Batista. Ja, genau. Batista, der hat im Finale 86-90 gespielt.
Ja.
Genau, ja.
Also, ja, auf jeden Fall war es ein hartes Stück Arbeit. Ne? Also, und dann hat dann Klaus Allofs dann Gott sei Dank kurz vor Schluss dann noch.
86 Minuten, glaube ich, oder so. Ja, und das war ja das, was wir gerade schon angesprochen haben und auch beim letzten Mal. Also Karl-Heinz Rummenigge wieder nicht fit, Rudi Völler nicht fit nach diesem bösen Foul von Augenthaler in der Bundesliga.
Oh ja.
Das heißt, wir hatten zwei Weltklasse-Stürmer, die beide nicht fit waren. Die haben sich so ein bisschen abgewechselt im Krankenstand.
Ja.
Und Klaus Allofs hat für meine Begriffe ein überragendes Turnier gespielt mit dem Schönheitsfehler des Finals. Da war er schlecht. Aber hat alles im Angriff, hatte das fast alleine tragen müssen.
Definitiv. Wo man bei den Verletzenden auch Pierre Lipbarski war vor dem Turnier verletzt und konnte auch nicht richtig, hat auch nur Kurzzeiteinsätze immer gehabt. Also das war wirklich,
es war aber doch im Vorfeld immer mal wieder, der Name Bernd Schuster war aber da eigentlich von jedem WM-Turnier wiederum, aber er blieb stur bei seinem Nein. Ne?
Ich meine, diesmal war es, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, ich sage das mal aus der Lameng, war das nicht die Geschichte, dass er gesagt hat, er will dafür Geld haben? Dass Gabi da gesagt hat, okay, für 100.000 spielt er die WM. Und die dann gesagt haben, okay, das war's dann.
Das war die Gabi hat einiges gefordert.
Ja, ja, also nagel mich nicht drauf fest, aber ich werde das nachher auf jeden Fall nochmal googeln, weil das fällt mir jetzt gerade ein, wo wir drüber reden. Hatte ich jetzt vorher nicht so drüber nachgedacht. Aber Schuster fehlte halt. Den muss man auch mal bedenken, was wäre denn eigentlich möglich gewesen, 82 und 86 mit einem Bernd Schuster?
Ja, ja. Der war ja in Wobei, du hattest, natürlich trotzdem mit Magath und Matthäus schon eine ziemlich starke Mittelfeldachse, aber Schuster hätte halt einfach vielleicht nochmal eine andere Leichtigkeit auch reingebracht.
Ne, mit seinem aber halt noch jünger. Ne?
Ja, ja, genau.
Da genau, hätte man, genau. Das war ja so der Zenit, sage ich mal.
Genau.
Da stand er schon und war ja in Spanien schon, also ist ja wirklich ein Riese in Spanien.
Ja, klar. Also wir haben früher mit dem, der hat ja bei uns beim DSF und bei Premiere gearbeitet, wenn wir auf Tour waren, beim Klassiko oder so mit Bernd Schuster in Spanien, das kann man sich nicht vorstellen. Also, dass die Leute nicht auf Knie fallen, wenn der weiße Engel da vorbeikommt, der blonde Engel, das ist alles.
Wirklich schade, weil dann wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen. War aber nicht.
Genau. Und ja, so dann haben wir Schotten, ne? Zweites Gruppenspiel gegen die Schotten, die auch 1-0 in Führung gegangen sind, ich glaube durch Gordon Strachan.
Gordon Strachan, der war damals beim FC im Gespräch. Ne? Ich hätte ihn gern gesehen bei uns. War ein guter Spieler.
Super Spieler.
Ja.
Und ich glaube, Völler und Alofs haben es dann gedreht. Ne?
Ja, ja,
ja, ja, ja. Wieder, genau. Wieder gedreht.
Gott sei Dank.
Und so kam es dann dazu, dass du im letzten Spiel, also der Modus wurde ja auch angepasst, gab keine Zwischenrundengruppen mehr, sondern es kamen die vier besten Gruppen, dritten sogar weiter, damit du auf 16 kamst. Das hieß, du warst eigentlich schon mit 3 Punkten, wusstest du eigentlich, dass du durch warst.
Safe,
ja. Ja, nicht ganz safe, weil ich glaube, es bestand schon noch die, wie war denn das nochmal, bestand sogar die theoretisch, naja, also mit 3 Punkten eher ja, aber es war halt die Frage, wo wirst du einsortiert? Und die Dänen haben uns ja...
Dänisch Dynamite,
die haben uns schön, wirklich schön verarscht, kann man fast sagen.
Schön weggebügelt.
Genau, das war, aber haben diesen Triumph mit Sepp Biontek, einem Deutschen, eigentlich bitter bezahlt, weil sie bekamen dann mit den Spaniern eigentlich den viel schwereren Gegner. Oh, ja. Und Frank Arnesen hat sich eine rote Karte noch gegen die Deutschen geleistet, der überragende Vorrunde gespielt hat. Der war dann gesperrt.
Das hat natürlich, ich meine, gegen Spanien gab es ja dann eine richtige Rutsche. Ne? Da war ja auch der große Tag von,
wie heißt er? El Buitre, Emilio Butragueño. 4 Tore, genau. Nachdem die Dänen auch da eigentlich gut ins Spiel reingekommen sind.
Ja, ja. Ne? Also, aber die Dänen, vielleicht nochmal das Spiel zurück, die haben die Deutschen schon ein bisschen vorgeführt.
Ja, klar,
das kann man so sagen.
Ne? Ja, das hat vorgeführt.
Ne? Und das war auch so ein bisschen die späte Rache, glaube ich, auch von Sepp Biontek, der sich vom deutschen Verband nie richtig gewürdigt gefühlt hat, der auch dann auch so ein paar Äußerungen in die Richtung gemacht hat. Als der Beckenbauer gesagt hat, wir hätten ja eigentlich ein gutes Spiel gemacht, da hat er dann auch ganz klar widersprochen.
Ja, ja.
Er hat gesagt, die Deutschen haben arm gespielt. Ne?
Ja, ja, genau.
Ich meine, er ist ja auch ein halber Däne mittlerweile.
Absolut. Und er ist eigentlich der, der das Ganze begründet hat, den Fußball da.
Ja, ja, mit ihm ging das los. Ne?
Ja, also absolut.
Das war, und natürlich tolle Spieler. Und wenn ich alleine an Morten Olsen denke, der dann später beim FC war. Oder einer, der auch beim FC war, Preben Elkjær Larsen.
Ja, ne, Wahnsinn.
Aus dem geworden
Sören Lerby.
Also. Ja, also Sören Lerby natürlich. Frank Arnesen hast du schon erwähnt. Also das war eine geile Truppe. Und die hätten natürlich bei dieser Weltmeisterschaft durchaus noch ein bisschen weiterkommen können. Aber dann, ja, dann hat Spanien so einen Sahnetag.
Absolut, absolut, genau.
Überhaupt, dass wir jetzt wieder von Achtelfinals, also von K.O.-Spielen reden.
Ja. Ne?
Also das war vorbei. Zwischenrunden gab es ab dem Moment nicht mehr.
Ganz genau. Und die Deutschen haben ja dann gegen Marokko gespielt.
Oh. Übler Kick, mitten in der Nacht.
Oh. Übler Kick, genau. Aufgestanden, ich glaube, der 30 Meter Freistoß von Matthäus gegen... Ja. Der Torhüter, der Marokkaner, war eigentlich ein ganz guter. Ja,
super.
Aber der hat den irgendwie total unterschätzt. Und dann war der drin ein schreckliches Fußballspiel eigentlich.
Ganz schlimm.
Ja. Also, und es hatte sich eigentlich nach der Vorrunde, übrigens Klaus Augenthaler hat sich nach dem zweiten Spiel verletzt. Und so kam Dietmar Jakobs, war dann unser Stammlibero. Wir haben wirklich nur mit Libero und Vorstopper gespielt.
Ja.
Also da muss man dann auch mal festhalten, wenn Franz da was gesagt hat. Also du hattest Schumacher im Tor. Du hattest Jakobs als Libero, du hattest Karl-Heinz Förster als Vorstopper.
War nicht Herget damals auch?
Ja, Herget war am Anfang auch, aber der war auch eher angeschlagen und wurde von Beckenbauer. Und ich sage, das war ja ein überragender Fußballer, Matthias Herget.
Ja,
ne? Ja.
Spitzname Herrgott.
Ja, und dann hat das auch jemand wie Karl Allgöwer, saß nur auf der Bank. Knallgöwer, ja, ne? Ja, ja, auch ein wahnsinnig geiler Fußballer. Und hat es dann auf den Außenverteidigerpositionen den jungen Berthold und den jungen Brehme. Und hat das so im defensiven Mittelfeld. Hans-Peter Briegel, also an den musstest du auch erstmal allen vorbei. Ja, das muss man auch schon mal sagen. Ne?
Die Walz von der Pfalz. Also ja. da musst du gegen bestehen. Ne? Ja. Und das war nicht einfach für alle Gegner nicht. Die deutsche Mannschaft war unangenehm zu spielen. Die waren nicht überragend, aber die war sehr schwer zu schlagen.
Absolut. Und es gab aber trotzdem, das war in dieser K.O.-Runde, in dieser ersten Runde, also im Achtelfinale, war das schon bemerkenswert, dass Mannschaften wie die Dänen, die durchmarschiert sind, oder die UdSSR, die haben einen Fußball gespielt in der Vorrunde. Die haben die Ungarn 6-0 zerlegt. Deine Ungarn.
Ja, leider. Ja.
Und dann gab es ja dieses atemberaubende Spiel zwischen der Sowjetunion und Belgien. 3-4 nach Verlängerung. Hm. Also wenn man sich das anguckt, das gehört für mich auch zu einem der 10 besten WM-Spiele aller Zeiten. Ein irrwitziges Tempo. Das
ist ein bisschen Vergessenheit.
Ja, ja. Ne? Ja, das war diese große Mannschaft der UdSSR rund um Dynamo Kiew.
Igor Belanov noch dabei.
Wenn man sich das heute mal in heutigen Zeiten, dass Kiew eine Dynamo Kiew, ein Aushängeschild des sowjetischen Fußballs war, angesichts des Krieges. Die hatten ja, glaube ich, 86 auch den Europapokal der Pokalsieger gewonnen, Dynamo Kiew, im Finale Atletico zerlegt, die ihrerseits Bayer Uerdingen ausgeschieden haben, weil du gerade von Matthias Herget gesprochen hast
genau.
Und sowas. Ne? Und die Belgier, die nur als Gruppendritter weitergekommen sind, haben dann plötzlich die UdSSR aus dem Turnier geworfen.
Ja, das war auch dann wieder eine Überraschung. Ne? Ja. Und dann sind die ja sehr weit gekommen, bis ins Halbfinale.
Dann die Argentinier, die sich im Achtelfinale im Klassiko des Rio de la Plata mit 1-0 gegen Uruguay durchgesetzt haben.
Du meinst eigentlich Maradona plus Begleitung.
Ja, das ist
das Klischee.
Ja, da werden wir aber auch noch drauf kommen. Das sehe ich ein bisschen anders.
Ja, deswegen gebe ich dir auch dieses Stichwort.
Ja. Damit du also erstmal dieses Spiel hat Pedro Pascoli entschieden. Ein bisschen so eine tragische Gestalt. Der hat 4 Spiele von Anfang an gemacht, entscheidet dieses Spiel gegen Uruguay und hat sich dann verletzt und war dann bei den 3 Spielen in Folge nicht mehr da. Ja, ich glaube, es ist zulässig zu sagen, dass es keinen einzigen Spieler gibt, der einem Turnier so einen Stempel aufgedrückt hat, wie es Maradona gemacht hat.
Da bin ich bei.
Weil wir hatten letztes Mal über Rossi geredet, der hat 6 Tore gemacht, klar. Mhm. Aber Maradona hat ja gefühlt ein Spiel, das dann irgendwann im Stillstand drohte zu ersticken. Hat der mit einer Aktion, wie dieses Tor gegen Belgien zum Beispiel im Halbfinale, über die Jahrhunderttore gegen England sprechen wir ja noch.
Ja.
Der hat es einfach dann entschieden. Trotzdem hatte der Mitspieler, die finde ich für meine Begriffe, schon auch Weltklasse-Spieler.
Valdano,
Valdano, Burruchaga, der das Finale entschieden hat.
Ja.
José Braun, der Libero. Ruggeri, der Vorstopper. Pompidou als Torwart. Also das war schon auch eine Truppe, die konntest du schon vorweisen. Aber er hat natürlich das ganz Besondere ausgemacht.
Ja, ich meine, also man kann jetzt spekulieren. Also man braucht immer auch eine gute Mannschaft um sich rum. Weil ein einzelner Star, das sehen wir teilweise an Messi. Ne? Messi ist ja auch wahrscheinlich der beste Fußballer aller Zeiten. Wahrscheinlich für viele auf einer Stufe mit Maradona. Ich würde Maradona immer noch ein kleines bisschen davor setzen, aber okay. Aber Messi ist halt auch ohne eine Mannschaft nichts. Ne?
Wobei Messi war schon auch jemand, der in seiner guten Zeit, finde ich, schon auch Spiele, also im Gegensatz zu Cristiano Ronaldo, der eine Tormaschine war, aber der natürlich auch in Szene gesetzt werden muss, hat Messi sich teilweise den Ball geholt und hat ein Spiel auch alleine entschieden.
Ja.
Das war Maradona, das habe ich so nie mehr gesehen bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja, ja. Also dann bleiben wir auch bei 86, weil das war wirklich schon im Ansatz zu erkennen, dass Maradona halt in der Form seines Lebens war. Das war einfach seine WM, von vorne bis hinten. Und das kann man gar nicht genug würdigen. Und wer es nicht gesehen hat, glaubt es auch nicht. Ne?
Nein,
man muss es gesehen haben, es war ein Naturereignis.
Ja, vor allen Dingen, was man ja auch nicht vergessen hat, wir haben letztes Mal über 82 gesprochen, wie der getreten wurde.
Ja.
Auch 86, ich meine, der hatte ja einen sehr niedrigen Schwerpunkt. Man hat ja das Gefühl gehabt, die haben versucht, den echt fast kaputt zu treten. Und er war einfach, heute sagt man das ja bei Lewandowski, was der für einen Körper hat, dass der nie verletzt ist.
Ja.
Maradona war ja außer Goycochea, der ihm von Bilbao damals in Barcelona das Knie durchgetreten hat.
Schlechter von Bilbao.
Eigentlich, ja, Schuster ja auch kaputt getreten.
Ja.
Der war ja eigentlich nie verletzt irgendwie groß. Ne? Und das muss man sagen, also wie der war wirklich auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft, war er bei diesem Turnier 86. Das muss man so sagen.
Bevor wir dann vielleicht auf die einzelnen K.O.-Spiele kommen, würde ich ganz gerne nochmal über die deutsche Mannschaft reden, weil da gab es natürlich auch mal wieder die berühmten Skandälchen und Skandale. Der erste war dann wohl eher die Torwartfrage. Ne?
Also, und ganz genau. Ich habe jetzt einfach darauf gewartet, dass du es angesprochen hast.
Ja, ja. Uli Stein versus...
Genau, also da ist ja immer die Frage, es wird immer viel erzählt, aber du musst ja ab und zu hat man ja auch schon mal das Glück mit Leuten zu sprechen, die damals dabei waren. Und ja. Ich habe zum Beispiel mal auch mit Hans-Peter Briegel darüber gesprochen, der jetzt auch unverdächtig war, dafür irgendeine Partei zu ergreifen oder sowas. Und der hat tatsächlich mir erzählt, die Mannschaft hat gespielt, weil diese letzten, unter anderem dieses Spiel gegen Holland, was du angesprochen hattest, es gab zwei Vorbereitungsspiele und der Mannschaft war klar, Uli Stein ist unser Torwart. Ja. Also man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Toni Schumacher wurde Europameister 80, hat sportlich ein Riesenturnier 82 gespielt und war immer noch Weltklasse. Mhm. War für meine Begriffe aber, wenn ich damals war ich schon 15 für Fußball interessiert, eher so Weltklasse-Niveau leicht abknickend. Mhm. Während Uli Stein in der großen HSV-Mannschaft, Champions League-Sieg gegen Juve, eigentlich so auf dem Zenit war.
Ja, ja.
Und jetzt ist natürlich die Frage auch zulässig, wenn ich zwei absolute Weltklasse-Torhüter habe, lasse ich den, der jahrelang drin war, wie Toni Schumacher, drin, obwohl der andere vielleicht einen kleinen Tick besser ist, oder ändere ich damit die Statik? Es muss wohl für alle so gewesen sein, Beckenbauer hat das wohl auch in der Kabine gesagt, der Uli ist unser bester Torwart. Alle gingen davon aus, dass es so ist. Und es ist so wohl gewesen, dass in der Mannschaftsbesprechung, in der Kabine vor dem Spiel gegen Uruguay, dann Toni Schumacher auf dem Ding stand. Es wurde viel spekuliert, dass der berühmte Rüdiger Schmitz eingeflogen wurde, der mit Hilfe von Express und Bild so eine kleine Schumacher-Kampagne gestartet hat. Schumacher hatte, glaube ich, einen hochdotierten Werbevertrag auch mit Adidas oder wie das war. Ne? So, und, also Uli Stein muss von dieser Entwicklung wirklich völlig überrascht worden sein. Er konnte es nicht fassen, ist dann rausgegangen, hat eine Zigarette geraucht auf der Bank, während sich die anderen warm gemacht haben. Überleg dir das mal. Hat zu Emil gesagt, schießt du das Arschloch warm?
Und, sehr schön.
Ja. Und hat dann im Nachgang irgendwie wohl Franz Beckenbauer imitiert für seine Suppenwerbung.
Ja.
Und daher kam auch dieser Begriff Suppenkasper, der aber vorher schon mal immer irgendwie so, also man hat dann irgendwie gemerkt, er kann mit dieser Situation nicht umgehen, aus seiner Sicht auch verständlich. Und man hat das dann als Anlass genommen, ihn nach Hause zu schicken.
Ja.
Ja. Ja, ich kann Uli Stein da wirklich verstehen, weil er war für mich auch in dem Moment besser. Klar, kann ich auch irgendwo natürlich Schumacher und Beckenbauer verstehen, aber dass Franz das nicht vorher geklärt hat, das muss aber man ihm schon
sagen. Ja, das definitiv bin ich bei dir, aber Uli Stein hat sich ja auch demonstrativ auf die Bank gesetzt und sich gesonnen.
Ja, sage ich doch gerade.
Da gibt es ja diese Bilder, das wollte ich nochmal unterstreichen. Ja. Das war natürlich auch, damit hat er natürlich auch nach außen Futter geliefert.
Ja, klar, aber in dem Moment, wo die Entscheidung gefallen war, wollte der sich ja auch nicht mehr unterordnen.
Ja, genau. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich würde mal sagen, Schumacher hatte seinen absoluten Höhepunkt, witzigerweise 84. Der war bei dieser Europameisterschaft überragend.
Dass die Deutschen überragend. Auch eine Chance hatten, ja.
Ja, und sind zwar ausgeschieden
in der Vorrunde. Ja, weil wir auch eine Chance hatten bis zur letzten Minute.
Ja, und aber der hat da so, und vor allen Dingen, weil er wurde ja in Frankreich, er war der meistgehasste Mann Frankreich, aus den Gründen, die wir bei der letzten Weltmeisterschaftsausgabe ja besprochen haben. Und er hat da wirklich diesen Druck sportlich super standgehalten. Er war auch immer im Fokus, es hat einfach nicht gereicht. Punkt. Machen wir einen Haken dran. Aber er war damals sportlich überragend. Das Problem war, dass er dann danach ein bisschen mit dem FC in Probleme kam und auch nicht mehr so ganz die Leistung geschafft hat. Aber 86 hat es noch gereicht, ins UEFA-Cup-Finale zu kommen gegen Real Madrid, was verloren ging. Und bei Schumacher hat man eigentlich so ein bisschen gemerkt, dass es... Ich bin voll bei dir. Es wurde weniger. Ne? Mhm. Und ich habe eigentlich Stein auch eine Stufe vor ihm gesehen. Wollte natürlich aus lokalpatriotischen Gründen das nicht. Auf der anderen Seite... Schumacher hat er dann sportlich dann bei der WM überzeugt.
Also sagen wir mal so, du hast dir damit eine weitere Baustelle aufgemacht, denn wir haben gesagt, Verletzungen und auch nicht so, also besser als 82, aber auch immer nicht ganz homogen. Schumacher hat bis zum Halbfinale brutal abgeliefert. Das Finale hat er für meine Begriffe ganz alleine verloren, weil er an einem guten Tag alle drei Gegentore hält. Aber das war da hat sich Franz Beckenbauer eine unnötige Baustelle aufgemacht.
Und die auch zu dieser Kölner Fraktion führt und
ganz genau.
Stress mit den Bayern. Ne?
Genau, und letztlich, weil die Bayern, wie gesagt, mit dem HSV damals so eher eine, was ich gar nicht verstehen kann, aber eine Fraktion hatten, er war einfach, Franz Beckenbauer war in dieser Entscheidung eher feige. Also er hat nicht dazu gestanden, aber daraus hat er ja dann später auch gelernt.
Er hat daraus gelernt und dementsprechend auch für den nächsten großen Erfolg ganz groß mitgesorgt. Aber bei dieser Weltmeisterschaft war noch ein bisschen Lehrgeld zu bezahlen und das hat er bezahlt.
Ganz genau.
Ja, aber dann, ich glaube, wir sollten mal wieder über die K.O.-Spiele
ja,
reden.
Ja, haben wir ja, schon, haben wir ja schon teilweise.
Ja, aber bei den Deutschen geht es ja dann weiter, Viertelfinale. Ne? Und dann kommt
ganz dieses, genau.
Ja, berühmte, kann man sagen, Viertelfinale gegen den Gastgeber. Das ist ja schon immer nicht einfach. Ne?
Ja, vor allen Dingen, es war ja so, die Mexikaner haben ihre Vorrundengruppe gewonnen, haben dann durch dieses Wahnsinnstor von Manuel Negrete, das ist, glaube ich, zum zweitschönsten WM-Tor aller Zeiten gewählt worden, so ein Seitvollzieher, wo der da 20 Meter vom Tor in der Luft liegt.
Ja.
Haben die sich durchgesetzt, glaube ich, gegen Paraguay damals im Achtelfinale und man traf dann in der Hölle von Monterrey auf die Deutschen. Also angeblich auf dem Platz 56 Grad.
Das war,
und
das war
schon vom höchste Luftfeuchtigkeit in ganz Mexiko.
Ja, ja.
Und Thomas Berthold, der hatte so eine Schiene.
Mhm.
Berthold ist ja später dann noch ein bisschen wegen seiner teilweise auch so ein bisschen arroganten Spielweise eher so in ein negatives Licht, auch was er jetzt so teilweise nach der Karriere so an Äußerungen am Anfang von sich gegeben hat. Aber der junge Berthold, das darf man auch nicht vergessen, war ein richtig geiler Außenverteidiger, der marschiert ist, der dynamisch war, der Spielwitz hatte und sowas. Und der hatte sich das Kahnbein angebrochen oder sowas, hatte so eine Manschette und hat dann irgendwie, glaube ich, nach 62 Minuten seinem Gegenspieler eine übergezogen.
Mit der Manschette.
Mit der Manschette. Und wir waren nur noch zu zehnt.
Ja. Also eigentlich so ein Moment wie bei 58, ne? So dann, wo du denkst, in einem ganz entscheidenden Spiel jetzt einer weniger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das?
In der Verlängerung, glaube ich, wird dann noch ein Mexikaner noch vom Platz gestellt.
Ja.
Aber das Bild für mich überhaupt ist eigentlich, dass mit 10 gegen 11 oder kurz vor Ende, Hugo Sanchez hat einen Krampf und Karl-Heinz Förster drückt ihm den ganz locker einfach raus. Die Deutschen waren so fit.
Ja.
Und dieses Spiel gegen den Gastgeber in Unterzahl zu überstehen, das muss ich ehrlich sagen, das nötigt mir, da konnte ich das schon einschätzen. Das ist dann eben auch eine deutsche Nationalmannschaft, das muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, die haben sich einfach geweigert zu verlieren.
Genau, sie haben sich geweigert.
Das ist, und dann wieder ganz noch kurzer Sidestep zu Toni Schumacher, der hat eine der besten Paraden da abgeliefert. Das war auch gegen Negrete, der dieses Wahnsinnstor gemacht hat. Der hat da ein Ding rausgeholt, das habe ich danach auch nicht mehr gesehen. Von ihm auch nie gesehen. Also das war eine seiner besten Torwartparaden, die uns auch dann überhaupt erst in die Verlängerung gebracht hat.
Ja.
Das wird immer gerne vergessen. Kann man mal auf Toni Schumacher Safe irgendwo eingeben bei YouTube, da müsste man das finden.
Ja, und das Elfmeterschießen dann.
Dann natürlich, Elfmeterschießen ist immer ein bisschen Lotterie, aber Schumacher war ja ein Torwart, der Elfmeter konnte.
Und du musst dir mal die Elfmeter angucken, wie die Deutschen die verwandelt haben, mit welcher Überzeugung. Also das war schon ein Statement einfach.
Das war auch ganz, das ging am Ende 4-1 aus. Ja. Ne? Also klar, wie gesagt, ein bisschen Glückssache, aber am Ende musst du auch Elfmeterschießen können im Fußball. Das ist mir immer noch lieber als Losentscheid. So
absolut, absolut.
So muss es dann
von
bitte.
Karl Wald oder Kurt Wald erfunden, den bayerischen Schiedsrichter. Aber im Viertelfinale lohnt sich natürlich erstmal ein Blick aufs auch wieder Jahrhundertspiel Brasilien gegen Frankreich.
Da sind wir wieder bei den Brasilianern, die im Prinzip ähnlich aufgespielt haben wie 82.
Ne? Genau.
Und dann aber gegen die
Frankreich. Das Spiel ist, glaube ich, also es gibt ja so Jahrhundertspiel Deutschland gegen Italien, Deutschland gegen Frankreich, aber das Spiel an sich ist, glaube ich, für das Niveau von irgendeiner Kommission auch mal zum besten Fußballspiel der WM-Historie gewählt worden.
Also ich glaube, vom fußballerischen Stand ist es noch ein bisschen höher als das 70er. Ne?
Genau, also Brasilien gegen Frankreich, das lohnt sich, wer das mal findet, irgendwo sich dieses Spiel anzugucken, das ist fast aberwitzig.
Ja.
Auch die Tragödie um Zico, der eingewechselt wird, in der regulären Spielzeit seinen Elfmeter verschießt, der ihn im Elfmeterschießen dann reinmacht. Mhm. Julio César, der, glaube ich, nach 5 Länderspielen seinen gegen den Pfosten schießt. Dieses Traummittelfeld der Franzosen wie 82, Tigana, Gires, Platini, Fernandes hat Jean Genie ersetzt. Also es war...
Also das,
atemberaubend.
Das Spiel, ich habe mir gewünscht, es wird nie aufhören.
Genau.
Das war so schön, das war so zum Zuschauern, da hast du dich über jede Sekunde gefreut.
Ja.
Also wenn man sowas nochmal in voller Länge sehen könnte, würde ich mir sofort einziehen.
Ja, aber da lohnen sich auch, wenn du auf YouTube vielleicht 60 Minuten findest oder sowas, kann
das
ich
lohnt sich auch. Ja, kann man wirklich nur jedem empfehlen. Die Belgier haben sich auch durchgesetzt. Ne?
Also das im Elfmeterschießen gegen Spanien.
Ja.
Und das, wie gesagt, als Gruppendritter.
Ja.
Jean-Marie Pfaff wahrscheinlich mit dem besten Turnier seines Lebens auch insgesamt.
Ja.
Aber die hatten natürlich auch mit Gerets, mit Keulemans.
Junge Enzo Schifo. Ne?
Also ja, das war schon.
Das war schon eine geile Truppe, kann man nicht anders
absolut,
sagen.
Absolut.
Also wir stellen fest, bei jeder Weltmeisterschaft finden wir ein paar Truppen, wo es einfach Spaß gemacht hat zuzuschauen. Die Belgier waren wirklich eine positive Überraschung.
Definitiv, definitiv. Aber jetzt dürfen wir oder müssen wir natürlich über das Spiel reden, Argentinien gegen England. Unfassbar aufgeladen durch den Falklandkrieg. den die Argentinier haben, also Falkland gehört als Überseegebiet zu Großbritannien. Die Argentinier haben dieses eher, naja gut, also es ist ein bisschen militärstrategisch, vielleicht nicht ganz unwichtig, haben das dann irgendwann besetzt, haben eigentlich den Krieg ziemlich sang- und klanglos
verloren,
den sie selber so ein bisschen angezettelt haben. Und dieses Spiel war natürlich total ich weiß jetzt gar nicht, also nicht, dass das mehr einer, ich weiß nicht, ob man sang- und klanglos sagen darf, aber sie sind, also die Briten haben dieses Militärische klar für sich entschieden.
Ja.
Natürlich auch eine ganz bittere Geschichte, dass es überhaupt dazu gekommen ist.
Ja,
ja, klar, aber auch, dass die Argentinier ihre innenpolitischen Probleme nach außen so ein bisschen verlagern wollten. Und dann kam halt dieses Spiel. Ne?
Ja, 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 und dann nimmt das auch noch diesen Verlauf. Ne?
Diesen Verlauf,
ist, das ist dann schon der Hammer. Und,
genau.
Ja,
also es ist diese Szene, dass ein Engländer einen Querschläger so 25 Meter vom eigenen Tor macht und der Ball in der Luft ist und es kommt praktisch zum Luftduell zwischen Peter Shilton, einem kleinen Torwart, und Diego Maradona. Und man muss auch mal sagen, dass Shilton, der sicherlich ein richtig guter Torwart war, da sieht er auch nicht gut aus. Also wenn er so rauskommt, dann muss er ihn eigentlich haben.
Naja,
er muss eigentlich Diego Maradona überspringen, egal was ist.
Das darf nicht sein. Dass
genau.
Also
und Maradona springt halt hoch und ja, er macht es relativ geschickt, indem er mit der Hand das macht. Und was man ihm ja auch ganz lange vorgeworfen hat, gerade in England, ist dieser Jubel von ihm danach. Da ist ja, er guckt mal so, hat das einer gesehen und es ist gar kein schlechtes Gewissen zu sehen. Ne? Er hat das ja später auch damit begründet.
Hand Gottes.
Ja, aber er hat es ja auch noch mehr, auch für die Toten im Falklandkrieg.
Ja,
und so. Also er wurde ja dann sehr geschichtsträchtig auch schon melodramatisch dazu. Ne?
Ja,
und die Engländer konnten es ja einfach nicht fassen und haben dann später auch gesagt, also dass du das nicht zugegeben hast irgendwie. Ne? Das, das haben sie ihm nie verziehen. Und
England hat eine gute Mannschaft damals.
England
hat
eine
Gary Lineker damals auch schon in der Blüte seiner Jahre.
Richtig gute Mannschaft.
90 war auch noch gut. Also, aber das war Shilton im Tor.
Ja.
Wer war noch dabei? Das war Glenn Hoddle oder was?
Peter Reid im Mittelfeld, der glanzvolle Regisseur vom FC Everton in der ganzen Glanzzeit. Haben sie vorne, ist jetzt die Frage, ich bin jetzt überlegen, damit ich das mit den 90ern nicht verwechsel.
Ja, das ist immer, weil die doch recht ähnlich ausgestattet war.
Genau, mit Peter Beardsley, das war doch der gar keine Zähne mehr.
Genau, der hatte, erinnerte ein bisschen an Nobby Stiles.
Ne? Also. Ganz genau. Aber sie hatten zum Beispiel Terry Butcher, das war ja der
Schlechter,
blutüberströmt in so einem Qualifikationsspiel mit Schweden, gegen Schweden, mal irgendwann gesagt, für eine WM-Teilnahme von England tue ich alles. Sie hatten im Mittelfeld Trevor Stevens, sie hatten Glenn Hoddle, hast du gesagt, sie hatten Chris Waddle, der kam. Peter Beardsley war schon dabei und der große Sir Bobby Robson auf der Bank. Die Engländer haben ein gutes Turnier gespielt, das muss man ganz ehrlich sagen. Also das war jetzt nicht so wie sonst, sich irgendwie so ein bisschen durchgelogen.
Aber da hat Maradona einen Unterschied gemacht.
Genau, und dann kommt halt 4 Minuten später, kommt halt dieses
Jahrhunderttor.
Er wird ja ganz kurz vor der Mittellinie angespielt. Und für diese WM war eigentlich typisch, dass der Rasen immer relativ stumpf war, also hochgeschnitten. Und du siehst während dieses Solos, dass er ein- oder zweimal fast auch droht, so ein bisschen der Ball, das Tempo gar nicht von Maradona mitgehen zu können.
Ja.
Aber er lässt, glaube ich, im Laufe dieses Solos 6 oder 7 Leute aussteigen. Der eine läuft dann auch nur so ein bisschen mit, zieht dann noch einmal rum um Shilton und macht diesen Ball rein. Also natürlich Wahnsinn.
Also
ich glaube, er ist ja zum WM-Tor aller Zeiten gewählt worden.
Ich denke, das ist auch unbestritten. Also da, ich meine, wie soll man das denn noch toppen? Also das
ganz genau. Und der Anschluss von Lineker kam zwar dann noch, das Spiel war 2-1 und Maradona hat das dann später auch beschrieben, dass er nie in seinem ganzen Leben eine so euphorische Stimmung in einer Kabine erlebt hat, wie nach diesem Ding. Also gerade gegen die Engländer, gerade nach Falkland, mal wieder unter den letzten 4 und er hat das gemacht.
Ja.
Und es muss wohl eine wahnsinnige Szene geben, Volksfest in der Kabine und Maradona wird für dieses Solo halt vergöttert. Sie haben ja auch alle für ihn gespielt.
Ja.
Dann kommt Hector Henrique aus der Kabine, hat das Handtuch so rumgeschwungen und sagt dann irgendwie so, also ich weiß gar nicht, aus der Dusche, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Also das Tor war zwar ganz gut, aber der Pass von mir erstmal. Das ist dieser 2-Meter-Pass. So 10 Meter hinter der Mittellinie.
Und ja, natürlich, der Assist ist natürlich wichtig.
Genau.
Ach, herrlich, ne? Aber naja, das war halt das Viertelfinale halt dann.
Ja,
ne? Und
genau.
Da,
ja, dann Halbfinale ist, wie gesagt, da ist das eine Tor von Maradona, macht er auch 2 gegen Belgien.
Ist ja, die sind ja kaum schlechter, ne?
Also, es ist fast sogar eine Art, also eine Kopie würde ich nicht sagen, weil das so gegen England einzigartig ist, aber er zieht dann auch von der Mittellinie einfach an, lässt zwei oder drei stehen, erwischt diesen Ball fast so ein bisschen als Dropkick dann noch und macht das gegen Pfaff. Dann,
das sind wir aber auch, weil es war zwischen diesen beiden Mannschaften kein großer Unterschied. Nein. Der Unterschied war Maradona.
Genau, genau.
Ja, also was er da abgezogen hat, und ja, Jean-Marie Pfaff hat dann auch, ich meine, der hat ja super gehalten in dem Turnier, war mit Schumacher ja der beste Torwart.
Genau, genau.
Hat aber auch
gesagt, auch gewählt worden, ja, zum besten Torhüter, Pfaff nachher.
Schumacher
ist zum zweitbesten Spieler des Turniers gewählt worden, aber ja, kann auch sein, aber jedenfalls waren die beiden an der Endabrechnung also ganz vorne.
Ich würde mal sagen, dass sie beide auf Augenhöhe waren, ja, die haben sich ja später dann auch in der Liga ein bisschen bekriegt, aber das war dann eher so,
naja. Ja, und dann kam, eigentlich muss man sagen, nachdem wir gesagt haben, gegen Marokko war es ein Gewaltgewürge, gegen Mexiko eine körperliche, unfassbare moralische Leistung, das Halbfinale gegen Frankreich.
Der große Tag des Wolfgang Rolf.
Die als Europameister kamen und Revanche für 82 wollten.
Ja.
Das war mit Abstand das beste Spiel der deutschen Mannschaft, die hochverdient dieses Spiel gewonnen haben.
Und wir waren übrigens krasse Außenseiter. Ne?
Krasse Außenseiter.
Also die Franzosen.
Und wie du sagst, Wolfgang Rolf mit dem besten Länderspiel seiner Karriere gegen Platini, den völlig aus dem Spiel genommen.
Ja.
Der ja eigentlich auch so ein bisschen leider in Deutschland unterm Radar immer noch fliegt. Hm. Vize-Weltmeister, einer von nur drei deutschen Spielern, die mit zwei verschiedenen deutschen Clubs Europapokale gewonnen haben. Ja, Thomas Linke mit Schalke und Bayern. Knut Reinhardt übrigens mit Leverkusen und Dortmund, obwohl er im Finale bei Dortmund nicht gespielt hat. Und Wolfgang Rolf, Leverkusen und den HSV.
Ja.
Und also ein absoluter Weltklasse-Spieler. Im Finale hat er dann nicht gespielt.
Ja, das war die Krux, ne? So, dass er einerseits zwar das
Finale. Ja, aber im Nachhinein haben sowohl Franz Beckenbauer als auch Lothar Matthäus, also im Finale hat ja dann Franz Lothar gegen Diego gestellt.
Man hätte
das besser mit
Beckenbauer Charlton 66.
Genau. Man hätte da besser Wolfgang Wolf, glaube ich, dagegen gestellt und hätte Matthäus für die Offensive freigeschaufelt.
Ja.
Aber wie gesagt, dieses Halbfinale war hochverdient. Die Deutschen haben die Franzosen abgekocht, haben auch spielerisch das Ding gewonnen. Bremen, glaube ich, mit einem Freistoß, der nicht unhaltbar erschien für Batz.
Joel Batz.
Genau, und dann Rudi Völler, der nachher ihn überlupft bei dem Ganzen. Und also wenn du mit Nationalspielern sprichst, die Party nach diesem Spiel in Querétaro muss eine der besten in der Historie der deutschen
Fußballnationalmannschaft sein. Gibt es Details, oder?
Es gibt Details, aber
die verschweigen wir
für diesen Podcast.
Okay, ich finde, manche Sachen muss man auch nicht immer erzählen, auch wenn man natürlich neugierig ist, aber so ein bisschen kann man es sich ja vorstellen.
Naja, also es gab, wie gesagt, viel Tequila und die Herren Bremer, Berthold, Völler müssen da schon auch schön, also
nicht reingespuckt
haben. Gut gefeiert haben, es muss einfach legendär gewesen sein.
Irgendwo jetzt auch ein bisschen.
Ja, absolut.
Also, da war, glaube ich, noch genug Pause zwischen. Also das, und ja, wir haben ja schon am Schluchsee gelernt, dass man da auch sportlich trotzdem noch ganz gute Leistungen bringen kann. Ja, wie auch immer, es war aber trotzdem eine Überraschung, weil das muss man ganz klar sagen, die deutsche Mannschaft, wie gesagt, kein Favorit, die Franzosen. Eigentlich in der Blüte ihrer Zeit. Also die waren 84 Europameister geworden in einer Art und Weise, die wirklich begeisternd war. Platini in der Form seines Lebens. Und dann zwei Jahre später auch immer noch. Und dann dieses Wahnsinnsspiel gegen die Brasilianer. Und dann hat ja jeder gesagt, diese Franzosen werden Weltmeister. Aber dann, ja, wie gesagt, eine deutsche Mannschaft musst du erstmal schlagen.
Genau,
ja.
Aber ich glaube halt, wenn wir dann auch die Deutschen und dann noch den Blick aufs Finale werfen, also die, wie gesagt, hochverdient gegen die Franzosen geworfen hatten, ist, glaube ich, dieser Spruch von Beckenbauer, ich habe mich mit 7 Vorstoppern ins Finale getreten, der bleibt natürlich dann auch stehen. Wir hatten ja schon gesprochen über Jakobs, Berthold, Förster, Briegel, alles stark. Ich glaube, es war neben dem, dass es halt auch oft über die Körperlichkeit ging, es gab so ein paar Personalien, die dafür standen. Also Norbert Eder, leider verstorben,
ja,
den hat Franz Beckenbauer ja ganz kurz vor der WM aus dem Hut gezaubert, der hat alle Spiele gemacht. Jetzt weiß Gott nicht, kein überragendes Turnier gespielt, auch wenn man sich die Noten im Kicker mal durchliest, aber einfach ein solider Stabilisator im defensiven Mittelfeld. Und der war dann so ein bisschen das Synonym dafür. Du hattest eigentlich als Fußballer nach vorne, hattest du eigentlich nur Magath, der im Finale leider auch nicht seine Leistung gebracht hat. Matthäus hast du geopfert, haben wir gesagt. Und dann hattest du eigentlich vorne Klaus Allofs, der auch die schlechteste Leistung im Finale geboten hat.
Leider, ja.
Rummenigge, der begonnen hat, aber auch angeschlagen war. Völler, der kam dann später rein. Und Ja, das war geil, wie du meine Gedanken mittlerweile lesen kannst. Diese Personalie Dieter Hoeneß ist Wahnsinn.
Ja.
Also Dieter Hoeneß war mit, kann man ja sagen, als Mittelstürmer konntest du den, hättest du den ja bringen können. Er hat zwei Einsätze gehabt. Hm. Der hat, glaube ich, gegen Mexiko kam der rein in Unterzahl. Der hat rechte Außenbahn gespielt. Dieter Hoeneß. Und ich möchte Dieter Hoeneß wirklich gar nicht zu nahe treten.
Nein,
aber sicherlich ein,
es war immer etwas ungelenkt.
Ein Topstürmer, der seine Quote hat und all seine Verdienste auch als Funktionär. Wenn man sich das anguckt,
ja.
Ich glaube, der hat im Kicker für dieses Spiel hat eine 6 bekommen. Und eine 6, da musste beim Kicker wirklich schon, das ist also unbeholfen ist noch angenehm ausgedrückt für dieses Spiel. Im Finale kam er dann nachher rein, nach 0-2, da hat er es dann noch besser gemacht. Und ich will
Dieter Hoeneß... Er hat immerhin die Ecke raus.
Ja, genau. Ich will da überhaupt nicht schmälern, aber das war Wahnsinn. Der auf der rechten Außenbahn.
Ja.
Und so haben die Deutschen halt teilweise, dann war auch das Bild da. Ja. Aber dass sie im Finale waren, ich kann es nur noch mal sagen, du hast eine schwere Vorrundengruppe überstanden, du hast die unangenehme Aufgabe Marokko, du hast den Gastgeber in Unterzahl geschlagen, den Europameister geschlagen. Auch das ist kein Platz 2, für den man sich schämen muss.
Nein, definitiv nicht.
Und bei diesem Finale halt müssen wir dann festhalten, ich habe gerade schon angesprochen, dass Leistungsträger nicht in Form waren. Und
das
müssen wir, also neben Magath und Alofs ist das ja eigentlich der Punkt.
Ja, also was er sich bei dieser Flanke gedacht
hat. Das hat er mir mal persönlich gesagt. Er hat gesagt, er hatte 18 Minuten oder was das ist.
Kein Ball.
Er hat keinen Ball gesehen und den wollte er unbedingt haben.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn, wie der da raus ist. Übrigens der Libero Brown, leider auch schon verstorben, der Argentinier, der kam erst ganz kurz vom Turnier rein und war so ein bisschen neben Maradona so die Entdeckung, weil der die Abwehr stabilisiert hat, ein Riesenturnier gespielt hat und der hat dann das 1-0 gemacht. Das 2-0 von Valdano fällt so von außen an der 16er Kante, aber Schumacher, wenn er den Winkel ein bisschen mehr verkürzt, wie man ihn kennt, wenn er aggressiver rauskommt, glaube ich, kann er das auch machen.
Ich glaube, er war am Ende wirklich verunsichert, auch durch dieses erste Tor und dann ist wohl Briegel zu ihm gekommen und hat gesagt, du bleibst jetzt schon mal im Tor und wir machen das hier. Ne?
Ja.
So, ich glaube, die haben irgendwann auch gemerkt, Herr Toni steht heute neben sich.
Ja, genau.
So, und dann haben die, dann ist aber, glaube ich, für seine Verhältnisse, der ja auch ein großes Selbstbewusstsein hatte, wirklich in sich so leistungstechnisch völlig zusammengefallen. Auch das 2-0 würde ich ihm gar nicht mal so sehr angreifen.
Nein!
Das dritte Tor. Das ist
genau. Sein. Aber da müssen wir jetzt erstmal sagen, dann liegst du 0-2 zurück. Hast dieses Turnier gespielt am Ende. Es ist dein 7. Spiel.
Ja.
Du bist ein bisschen, du hast deine Leistungsträger sind nicht fit und wir haben all das schon, was wir körperlich gesagt haben. Und holst dieses Ding 0-2 auf, kurz darauf durch die
zwei Ecken.
Zwei Ecken, Varianten, aber auch die Mannschaft hat sich ja nie aufgegeben.
Mhm.
Und auch das ist, wenn du Finalteilnehmer sprichst, die haben gesagt, wir waren in einem Bereich, wo du wirklich wie ein Bergsteiger, wo du einfach dein Hirn setzt komplett aus.
Ja.
Und die haben wirklich gedacht, wir holen das jetzt in der regulären Spielzeit. Die Argentinier waren völlig am Taumeln kurz davor.
Eingeschlagener Boxer. Ne? So.
Und es ist ja die entscheidende Frage, ist ja, warum spielen die Deutschen da auf Abseits?
Ja.
Und da gibt es ja ganz verschiedene Dinge. Franz habe ich wirklich auch mal gefragt damals. Das ist ja interessant, dann auch über solche Dinge zu reden. Sag ich, Franz, was war das denn? Warum habt ihr denn auf Abseits gespielt oder hat der Briegel gepennt? Da sagt er, nein. Wir haben im letzten Vorbereitungsspiel eben in Dortmund, haben wir das versucht, das hat überhaupt nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, aber jetzt spielen wir nie mehr Abseits. Und dann spielen die in der 86. Minute im WM-Finale, spielen die das erste Mal im ganzen Turnier auf Abseits.
Ja.
Und dieser verzweifelte Lauf von Hans-Peter Briegel hinter Boro Csaga her. Und Rolf Kramer, der nur noch, Toni, halt den Ball. Nein. Er sagt nur nein. Und Jose Boro Csaga, der aufgrund der einzigen überragenden Aktion in diesem Finale von Diego Maradona, der sich da ja aus dem Gewühl dieser Pass auf Boro Csaga, unfassbar. Und Schumacher in seiner normalen Bestform, der hätte den Boro Csaga wirklich aufgefressen da, wäre der nicht so an dem vorbeigekommen.
Sieh mal diesen Vergleich, 82 viel zu aggressiv.
Ja.
Wenn er nur ein Achtel so aggressiv wie gewesen wäre, hätte er den Ball bekommen.
Ja.
Also das war, ich habe auch nicht verstanden, wo bleibt er?
Ja,
du siehst es ja, und dann legt er sich, Boro Csaga legt sich den Ball ja wirklich zu weit
vor. Ja.
Und dann ist er immer noch im Kasten.
Er hätte ihn da haben können.
Ja, 10 Meter weiter hätte der Briegel ja vielleicht bekommen. Ne?
Ja. Also der Briegel mit Stutzen runter, völlig abgekämpft.
Also diesen Sprint.
Ist das Sinnbild für mich, für diese deutsche Mannschaft. Ja. Und Hans-Peter Briegel habe ich vergöttert. Ein Weltklasse-Spieler.
Ja.
Und ist für mich auch ein Sinnbild für diese deutsche Mannschaft, die sich nie aufgegeben hat. Aber trotzdem muss man am Ende dann festhalten, ich glaube, Argentinien war in dem Moment ein ganz würdiger Weltmeister mit dem alles überragenden Spieler.
Ja.
Und die Deutschen waren so knapp davor. Also ich finde, das ist ein Vize-Weltmeistertitel, auf den kann man stolz sein.
Doch, war ich auch, muss ich ganz klar sagen. Das war ganz anders als 4 Jahre vorher. Ja. Weil jetzt mal, nehmen wir mal die kleine, eigentlich, wie hast du eben gesagt, Petitesse mit dem Streit. Das hat es bei deutschen Mannschaften immer gegeben. Aber auch sehr viele Journalisten dabei, die das mitgekriegt haben, sonst wäre es ja vielleicht gar nicht bekannt geworden. Ja, wie auch immer. Ansonsten haben sie ein gutes Bild abgegeben.
Ganz genau.
Und das war völlig in Ordnung. Sportlich war es noch nicht das, was man sich erwünscht hatte, klar, aber das kam ja dann.
Da reden wir in 4 Jahren später. Franz hat gelernt. Ja. Und ich würde gerne diesen Podcast beenden mit, wie gesagt, der Huldigung des für mich besten Spieler aller Zeiten, trotz Pelé. Diego Maradona, der auch sehr mannschaftsdienlich da war, der muss auch sehr viel für die Mannschaft organisiert haben. Carlos Bilardo hat ihm all die Freiheiten gegeben. Passarella hat keine Rolle mehr gespielt. Bilardo, den sie später wegen seines Defensivstils ein bisschen korrigiert haben. Aber für mich eine der lustigsten Geschichten, die ich jemals gehört habe, rund um dieses Finale ist, die Argentinier hatten einen Spieler namens Marcello Trobbiani. Man hat den immer so ein bisschen, ja, das könnte der nächste Maradona sein, aber er hat es dann irgendwie nie so ganz geschafft, war aber im WM-Kader. Und Carlos Bilardo wechselt Marcello Trobbiani in der 89. Minute ein.
Ja.
Also gefühlt sind das ja dann 2 Minuten mit Nachspielzeit. Er stand vielleicht 5 Minuten auf dem Platz. Er hat nach diesem Spiel seine Karriere beendet und hat eine Strandbar in Buenos Aires eröffnet mit dem Namen Campeon, Weltmeister und hat seine Karriere einfach beendet.
Ja,
Marcello Trobbiani.
Sehr schön, sehr
schön. Das ist eine geile Geschichte.
Dann trinken wir jetzt einen auf Marcello Trobbiani.
Ganz genau.
Auf seinen Weltmeistertitel, den er sich völlig verdient hat und bereiten uns aufs 90 vor, weil dann kommt es ja zur großen Revanche.
Ganz genau.
Alles klar.
Spaß gemacht.
Thomas, es hat wie immer Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Also empfehlt uns weiter. Abonniert, macht das, was man tun sollte. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal wiederhören. 1990, da kann ich jetzt schon sagen, dann sind wir über den Brenner und wir bringen was mit zurück. Bis dann. Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Demnächst wieder auf allen Kanälen.